Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Seit dem Jahr 2013 wird an jedem 10. Oktober, also heute wieder, der internationale Umarme einen Schlagzeuger-Tag, auf Englisch Hug a Drummer Day, begangen. Ja, und Robert Fripp, das ist der Gründer von King Crimson, der könnte das durchaus wörtlich gemeint haben oder nehmen. Seine Band spielt nämlich zurzeit mit 3 Schlagzeugern. Eine außergewöhnliche Band, das war King Crimson schon immer. Heute vor 50 Jahren erschien ihr erstes epochales Album In the Court of the Crimson King. Daran erinnert Love Überland.
Als junger Mann hatte Robert Fripp auf Fotos den Ausdruck eines Besserwissers. Heute hat er den eines Studienrats. Beide aber sind nur äußere Anzeichen des sachlichen Ernstes, mit dem Fripp an seine Musik rangeht. Streng, anspruchsvoll und kontrolliert. Und deshalb klangen auf dem ersten Album seiner Band King Crimson, In the Court of the Crimson King, auch bereits die Mellotron-Hymnen schnörkellos überwältigend, wenn sie die zerfieselten Kammermusikpassagen und die Improvisationen in Rahmen einschlossen, die auch das Rockpublikum dann als geschlossene Stücke durchleben konnte. Denn King Crimson war nie, anders als die meisten folgenden Prog-Rock-Bands, songorientiert. Fripps Band war immer eine Plattform für gute Musiker, um einfach zu spielen. An der Entstehung der Songs waren meist sämtliche Bandmitglieder beteiligt. Ein Teil vom Bassisten Greg Lake, die nächste Tonfolge vom Mellotron-Spieler Ian McDonald, das Riff am Anfang vom Mittelteil nach einer Idee des Gitarristen Fripp und ein Unisono-Part vom Schlagzeuger Michael Giles vorgeschlagen. Und so kam es, dass sich bei dieser Band munter Bebop-artiges mit Stravinsky abwechselte und Folk-Melodien mit Hardrock und dass dank der Überfülle an Ideen ein Solo schon mal abrupt abbrechen konnte, weil die Tonspur der 8-Spur-Anlage gerade für die Gitarre gebraucht wurde. Im Vergleich zur asketischen Strenge späterer Ausgaben war die erste King Crimson-Formation geradezu ein bunter Spielplatz für 3 Freunde plus deren Bekannte. Der Saxophonist liebte die Beatles und modalen Jazz, der Trommler vergötterte John Coltranes Drummer Elvin Jones und Fripp selbst nannte die Beatles Jimi Hendrix und Bela Bartok als Einflüsse. Der Textdichter, der bei Konzerten für die Lightshow zuständig war, packte die düster-apokalyptische Vision jener Zeit in Verse, die einen schüttelten. Yes, ach, diese Hoffnungslosigkeit sprach einem so wunderbar aus der und in die Seele. Ja, das ging an Herz und Hirn gleichermaßen. Manche weinten bei den Mellotron-Passagen, andere waren von der Vertracktheit so fasziniert wie Autofreunde von der Zahl der Zylinder. Wenn in einem Stück tatsächlich 4 Viertel, 3 Viertel, 2 Viertel, 12 Achtel und 6 Achtel Takte sich abwechselten. Aber der eigentliche Knaller dieser Platte waren nicht die traurigen Stücke, von denen nur ein Titel nicht durchgängig in Moll verfasst war. Nein, das Stück, das die Rockmusik veränderte, und zwar mit jahrzehntelangem Nachhall, war das erste, das einem um die Ohren flog, wenn man die Nadel auf die erste Plattenseite des ersten Albums dieser neuen Band setzte, ohne Vorwarnung. »21st Century Schizoid Man«, dieses gottallmächtige Powerbeast, war das erste Aufbrüllen der Woge, die bald darauf vielgestaltig den Rock überspülen sollte. Metal, Jazzrock, Progrock, das war anders als irgendwas, das man bis dahin gehört hatte. Ein Kulturschock. Technisch anspruchsvoll, formal, völlig neu, war dieses Stück ein 7,5 Minuten Statement zu einer von ihren Wurzeln emanzipierten Rockmusik. Denn vor allem basierte ja die ganze King Crimson Musik nicht mehr auf Blues-Schemata, sondern auf europäischer Musiktradition. »21st Ein paar Monate nach dem Debütalbum hatten die unterschiedlichen Kräfte, die bei King Crimson gleichberechtigt am Werk waren, die Band dann in Stücke gerissen. Mastermind Fripp, der das nicht verstehen konnte, bot an, aus King Crimson auszusteigen, aber die anderen gingen nach und nach. Und so wurde Robert Fripp zur Leitstelle des Projekts King Crimson, das er immer wieder mal ruhen ließ, bis neues Material raus wollte. Ein unschätzbarer Gewinn für die Rockgeschichte. In the court of the crimson.
Heute vor 50 Jahren erschien ein wichtiges Album der Rockgeschichte In the Court of the Crimson King von King Crimson.